Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nase'at.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 21. August 2021, gleich dem 30. Monat 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unser Sonderbeitrag Muawiyah kontra Imam Hussein, Unrecht kontra Recht. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus Sicht des iranischen Revolutionsoberhaupts Teil 1. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Parlament diskutiert über vorgeschlagene Kabinettsmitglieder. Russland kündigt Fortsetzung von Wiener Atomgesprächen in naher Zukunft an. Und Vereinigten Arabischen Emirate nehmen 5000 Afghanen auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Parlament diskutiert über vorgeschlagene Kabinettsmitglieder. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat nach eigenen Angaben ein Kabinett zusammengestellt, um das Land aus der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zu führen und die Korruption zu bekämpfen. Präsident Raisi nahm am Samstagmorgen zusammen mit seinem ersten Stellvertreter Mohammad Mokhber und seinem Stabschef Ghulam Hussein Ismaili an einer offenen Sitzung des Parlaments teil. Zu Beginn der öffentlichen Parlamentssitzung stellte Präsident Raisi sein Regierungsprogramm vor und sagte, dieses Programm sei entwickelt worden, um Gerechtigkeit und Fortschritte in Iran zu gewährleisten. Er schilderte dabei die Bemühungen, um die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie als oberste Priorität seiner Regierung hin und sagte, die Ankurbelung der Wirtschaft des Landes und die Verbesserung der Lebenslage der Menschen stehen ebenfalls ganz oben auf seiner Agenda. Präsident Raisi sagte, auf seiner vorgeschlagenen Ministerliste stünden junge und erfahrene Persönlichkeiten da, deren Hauptmerkmal die Bereitschaft sei, fleißig zu arbeiten und die Korruption zu bekämpfen. Der iranische Präsident stellte fest, dass kurz- und mittelfristige Pläne formuliert wurden, um die Probleme des Landes anzugehen. Wir wissen, dass die Chance auf einen Dienst kurz ist und die Schmerzen und Probleme der Menschen zahlreich sind, so Raisi. Russland kündigt Fortsetzung von Wiener Atomgesprächen in naher Zukunft an. Die Atomgespräche werden nach Angaben des ständigen Vertreters Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien bald wieder aufgenommen. Michail Ulyanov twitterte heute als Reaktion auf einen Artikel, der sich auf die Skepsis von Robert Malley, dem Sondergesandten der Iran-Gruppe im US-Außenministerium und Chefunterhändler bei Atomgesprächen, gegenüber der Wiederaufnahme der Atomgespräche bezog. Darin schrieb Ulyanov: »Lieber Robert, es ist zu früh, diesbezüglich pessimistisch zu sein.« Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien fügt hinzu, es besteht tatsächlich eine Chance, Atomgespräche wiederzubeleben, obwohl sie nicht vollständig garantiert ist. Deshalb müssen die Teilnehmer im gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen die verbleibenden Fragen kreativ angehen, schrieb Ulyanov. Robert Malley, Bidens Sondergesandter für Iran, der es seit fast 7 Monaten nicht geschafft hat, die USA zum Atomabkommen zurückzubringen, sagte am Donnerstag, es ist logisch, dass die Rückkehr zum JCPOA der Plan von Teheran und Washington ist und Joe Biden und Ebrahim Raisi betonen das und wollen es. Wir sind bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, denn wenn wir der Meinung wären, dass eine Vereinbarung nicht möglich wäre, würden wir es nicht tun, sagte Malley in einem exklusiven Interview mit Politico. Bidens Sondergesandter für Iran sagte auch, dass die Rückkehr zu einem multinationalen Abkommen nicht etwas sei, das wir vollständig kontrollieren könnten. Gleichzeitig sagte er, derzeit stehe ein großes Fragezeichen über die Zukunft und das Schicksal vom Atomabkommen. In Wien fanden zuvor Gespräche zur Fortsetzung des internationalen Atomabkommens mit Iran statt. Nach 6 Runden nähern sich die Gespräche nun dem Ende. Bei der letzten Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission bekräftigten die Delegationen ihre Entschlossenheit, die Gespräche fortzuführen, um Lösungen für einige noch nicht gelöste Fragen zu finden. Am Ende der 6. Runde der Wiener Gespräche beschlossen die Vertreter Irans und der G4+1-Länder, die Verhandlungen zu vertagen, um zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückzukehren, da verbliebene Differenzen noch überwunden werden müssen. Seit Beginn der Wiener Verhandlungen besteht Teheran darauf, dass zunächst alle Sanktionen nachprüfbar aufgehoben werden, bevor die Islamische Republik Iran ihre Reduzierungsmaßnahmen rückgängig macht. Vereinigten Arabischen Emirate nehmen 5.000 Afghanen auf. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einem US-Ersuchen um die vorübergehende Unterbringung von 5.000 Afghanen entsprochen, die aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Taliban aus dem Land geflohen sind. Laut Arab News vom Samstag erklärte Sultan Mohammed al-Shamsi, Berater des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich immer um internationale Zusammenarbeit bemüht und sind bestrebt, mit ihren internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Bemühungen um Hilfe für das afghanische Volk in dieser Zeit der Unsicherheit voranzutreiben. Auf der anderen Seite berichtete die Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate, WAM, die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch die Evakuierung von etwa 8.500 ausländischen Staatsangehörigen mit ihren Flugzeugen und Flughäfen aus Afghanistan erleichtert. Viele Länder weigern sich derzeit, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Darunter befinden sich mehrere europäische Länder wie Österreich, Griechenland und Frankreich, die eine Aufnahme afghanischer Flüchtlinge ablehnen. Nach der vollständigen Beherrschung Afghanistans durch die Taliban sind tausende Afghanen auf der Flucht und westliche Länder versuchen, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Washington. Sanktionen gegen die Taliban sind eines der Instrumente, die uns zur Verfügung stehen. Die Taliban gelten laut dem US-Außenministerium als Terrorgruppe und Sanktionen gegen die Gruppe sind eines der Instrumente Washingtons. In einer Rede in Washington am Freitag reagierte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, auf Berichte über Schläge auf amerikanische Bürger in Kabul und betonte, dass er dieser Angelegenheit ernsthaft nachgehe. Jede Regierung in Afghanistan, die den Forderungen ihrer Bevölkerung, einschließlich Frauen und Minderheiten, nicht nachkomme, werde nicht die Unterstützung Washingtons haben, fügte Price hinzu. Auf die Frage eines Journalisten, der nach den Instrumenten Washingtons gegen Taliban fragte, antwortete der Sprecher des US-Außenministeriums, »Wir setzen sowohl Belohnungen als auch Strafen ein, um die Taliban zu zwingen, sich an grundlegende internationale Normen und die Grundrechte des afghanischen Volkes zu halten. Aber auf der Liste ausländischer Terrororganisationen zu stehen, ist ein weiteres Instrument, von dem wir Gebrauch machen würden. Andererseits sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby, einige Berichte über Prügelei der US-Bürger durch die Taliban in Kabul sind besorgniserregend und wir haben den Taliban gesagt, dass dies inakzeptabel ist. Kirby wies auch auf die Evakuierung von 18.000 US-Bürgern und Ortskräften aus Afghanistan hin und erklärte, das US-Militär habe seine Mission zur Verteidigung des Flughafens Kabul und zum Rückzug aus Afghanistan fortgesetzt. Der Flughafen sei sicher und es gebe immer mehr Personentransfers. Der Pentagon-Sprecher behauptete, die Vereinigten Staaten hätten die Fähigkeit, die Situation in Afghanistan zu überwachen und Al-Qaida habe derzeit keine große Präsenz im Land. Nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban vom Februar 2020 und der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen den beiden Seiten begann der Abzug der US-Truppen und Verbündeten aus Afghanistan. In den letzten Wochen sind die Taliban in Afghanistan vorgedrungen und haben wichtige Städte erobert. USA belegen russische Einzelpersonen und Unternehmen mit Sanktionen. Ein Jahr nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny haben die USA weitere Sanktionen gegen mehrere russische Einzelpersonen und Unternehmen verhängt. In einer am Freitag abgegebenen Erklärung teilte das US-Finanzministerium mit, das US-Finanzministerium und das Außenministerium schließen sich Großbritannien an, um als Reaktion auf die Nawalny-Vergiftung mehr Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Die mit einem Embargo belegten Personen und Unternehmen seien an der Vergiftung von Nawalny oder dem russischen Chemiewaffenprogramm beteiligt gewesen, begründete die Direktorin der Abteilung zur Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums Andrew Gerg den neuen Schritt Washingtons gegen Russland. Russlands Botschafter in Washington, Anatoly Antonov, sagte als Reaktion auf die neuen US-Sanktionen gegen das Land, die USA schwächen mit ihren Sanktionen weiterhin die Beziehungen zwischen Washington und Moskau. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26, Mashhad 26, Isfahan 28, Shiraz 28 und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. In den letzten 10 Tagen haben die Taliban nach 20 Jahren härtester Kämpfe eine Reihe Provinzhauptstädte Afghanistans im Handstreich eingenommen, ohne Blutvergießen, zuletzt sogar die Hauptstadt Kabul. Wir sprachen mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Herrn Christoph Hörstel, der seit 35 Jahren Verbindungen zu zahlreichen Akteuren nahezu jeder politischen Couleur in Afghanistan unterhält. Es folgt der 5. Teil dieses Interviews.
Herr Hörstel, aber Vorwürfe gegen Joe Biden werden auch lauter. Generalstab der US-Armee sagte heute, gestern im US-Kongress, dass die Terroristen, ich zitiere in Einführungsstrich, viel schneller in Afghanistan wieder Fuß fassen, als man bisher dachte. Cheney, also Sohn des, des damaligen Ex-Vizepräsidenten Dick Cheney, machte sowohl Trump als auch Biden für die gegenwärtige Lage in Afghanistan verantwortlich. Trump deshalb, weil er der Einzige gewesen sei, der die Taliban anerkannte und mit ihnen verhandelte. Dazu höre ich, Herr Hörsel, Ihre Meinung.
Ja, also wissen Sie, ich höre diese ganzen Namen, ja, und ich kenne die korrupte Denkweise aller Personen, die Sie gerade genannt haben. Rein politisch in der Wertung ist doch Joe Biden nun wirklich gar nicht verantwortlich für das, was da passiert ist. Der wird vom Deep State herumkommandiert, noch schlimmer als Trump. Und macht das auch alles, weil er überhaupt nichts zu melden hat, der arme Kerl. Was soll er denn tun? Natürlich hätte man jederzeit mit einer ehrlichen Politik anfangen können, aber die hätte immer darin bestanden, dass der Westen abzieht. Was haben wir da verloren in Afghanistan? 0,0. Wir haben da Unheil angerichtet, 20 Jahre lang, haben mehrere Billionen Dollar, also Trillions auf Englisch, ausgegeben. Steuergeld der Amerikaner hauptsächlich, aber auch deutsches Steuergeld, zum Glück nicht bei weitem nicht so viel. Und das sind die Tatsachen. Also Biden ist politisch überhaupt nicht verantwortlich zu machen. Trump hat etwas Vernünftiges gemacht. Der hat tatsächlich es geschafft, vernünftige Verhandlungen mit den Taliban zu führen, auf gegenseitigem Respekt. Das war zeitweilig eine ziemlich gute, wie soll man sagen, Übereinstimmung, die da gefunden worden ist in Doha. Und hat tatsächlich sehr viel beigetragen, glaube ich, zu dem jetzigen weitgehend unblutigen Übergang in den letzten 10-12 Tagen. Das sind die Dinge, die Trump gemacht hat. Also wenn einer eine Schuld hat, dann muss man sagen, dann trifft das George W. Und schon Obama hat versucht, da einzulenken, denn er, als er seine 80.000 zusätzlichen US-Soldaten eingeflogen hat, für eine begrenzte Zeit hat er ja den Zeitpunkt der Rückkehr schon angegeben. Das war in den USA hoch umstritten, aber das war sehr vernünftig, weil er dem System offen erklärtermaßen gesagt hat, so, jetzt versuchen wir es mal mit genau der gleichen Truppenzahl, wie die Sowjets am Höhepunkt im Land hatten, 113.000 Mann. Und wird herauskommen, dass das nichts bringt, aber ich mache es, weil ihr es wollt. Und dann hat er es durchgezogen, dann hat man festgestellt, das hat tatsächlich nichts genützt. Und dann hat er mit dem Rückzug angefangen. Das sind vollkommen vernünftige Sachen. Trump hat das weitergemacht. Das waren brauchbare Dinge. Und diese Schuldzuweisung, gerade aus dem Hause Cheney, der nun wirklich mit einer ganz besonders korrupten innerlichen Einstellung gesegnet war, da sehe ich keine positiven Impulse.
Ja, Herr Hostel, es gab jetzt vor etwa dreiviertel Stunde eine Nachricht, eine Meldung, dass die Taliban Ismail Khan, den Sie bei der Eroberung von Herat als Geisel genommen haben, nach Iran so freigelassen und nach Iran abgeschoben oder ihn einfach nach Iran ausreisen lassen mit seiner Familie. Wie bewerten Sie diese Tat der Taliban?
Ich glaube, dass das ein insgesamt guter Schachzug war. Denn es ist ja in der Persönlichkeit Ismail Khan, wie soll man sagen, nicht angelegt, dass er, wie soll man sagen, ein geschlossenes Staatswesen Afghanistan unterstützen würde, wenn die Taliban regieren. So, da haben die Taliban mit Augenmaß etwas getan. Und ehrlich gesagt, das ist auch die Grundlage einer guten Bereinigung aus meiner Sicht der afghanisch-iranischen Beziehungen, dass sie hier nämlich diesen Mann und seine Familie verschont haben. Dass sie gezeigt haben, jawohl, wir setzen unser afghanisches Recht durch, aber wir tun dies nicht auf Kosten von Einzelnen und wir nehmen Rücksicht auf bestimmte Beziehungen, eben wie gesagt zum Nachbarn Iran. und haben das dann auf diese Weise geklärt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch irgendwann auf Abdullah Abdullah oder auch auf Karzai oder Rashid Dostum verzichten, indem sie den Leuten sagen, geht doch dahin, wo euer Geld ist. Das sind die Dinge, die da jetzt geregelt werden müssen. Denn diesmal werden die Taliban auch im Zuge ihrer gestiegenen Verwaltungsfähigkeit nicht mehr dulden, dass Afghanistan so in Einzelterritorien von lokalen Machthabern zerfällt, die mit dem Ausland paktieren und hier also im Grunde am nationalen Zusammenhalt kratzen. Das ist sicher, nee, das hat auch gar nichts mit den Taliban zu tun. Das kann keine Regierung dulden. Deutschland, Berlin würde nicht dulden, wenn, ich will mal sagen, Bayern anfinge, sich mit Österreich zusammenzutun und zu sagen, wir machen jetzt so ein bisschen mehr das, was Österreich will. Das wird, kann hier auch nicht funktionieren, obwohl natürlich wegen der nachbarschaftlichen Nähe und der besten Beziehungen sozusagen ja solche Konflikte, wie sie in Afghanistan, in Zentralasien, in der ganzen Umgebung üblich sind, hier gar nicht stattfinden können. Aber trotzdem bleibt das eine Grundtatsache. Es muss klar sein, dass das afghanische Territorium zusammenhält, dass es eine einheitlich ausgerichtete Verwaltung gibt. Und da haben sie sozusagen einen berühmten Störenfried beseitigt, sozusagen durch Ausweisung und eine Übergabe an den Iran, der hier auch dadurch, dass er stark ist und hat eine gewisse Gefolgschaft in dem Gebiet und so weiter, bestimmt der Zentralregierung in Kabul das Leben schwer gemacht hätte. Das wollten die Taliban gleich am Anfang vermeiden. Und insofern hoffe ich auch, dass der Iran klug damit umgeht, behält den Ismail Khan bei sich und schaut, dass man dessen Fähigkeiten und Verbindungen nutzt, um die Beziehungen zu bessern, nicht um irgendetwas zu untergraben.
Herr Hostel, wie sehen Sie die Perspektive?
Die Perspektive ist sehr schwierig, weil ich sehe, dass durch die Räumung der westlichen Botschaften der Westen sich unisono und auch durch die Vokabeln, die die benutzen, Terroristen und dies und jenes und die ganze Propagandawelle, die jetzt einsetzt, ja, dass die Frauen alle ihre Rechte verlieren und so, was nicht der Fall ist. Die Taliban haben in ihrer Regierungszeit noch Schulen für Mädchen bauen lassen und diese Bauten positiv begleitet. Ich kann nur auf den Verein Afghanistan Schulen in Hamburg verweisen, der das organisiert hat, leider nicht im Paschtunengebiet. Da habe ich sie drum gebeten, das wollten sie nicht. Und da kann man nur sagen, es ist eine politische Entscheidung des Westens gewesen, das nicht zu machen. Aber wir hatten den alten Bundeswehroberst Reinhard Erös, der im Paschtunengebiet Mädchenschulen gebaut hat, zusammen auch mit Taliban-Häuptlingen. Und es geht also. Also unsere Propaganda ist tief verlogen und ist einfach nur die übliche Bemäntelung imperialistischer Ziele in Afghanistan. Und da sehe ich die große Herausforderung. Nach innen gibt es eine zweite. Afghanistan ist politisch, innerlich, philosophisch, religiös zerrissen wie kein anderes Land der Welt, das ich kenne. Und diese Art Schwierigkeiten müssen die Taliban jetzt alle meistern. Sie sind blendend vorbereitet. Sie haben alle Chancen. Und ich meine, die internationale Staatengemeinschaft sollte ihnen diese Chancen lassen. In Deutschland gilt es so, nach einer Wahl kriegt der Kandidat, der Siegreiche, 100 Tage. Und dann fängt man an, über ihn herzufallen. Und vorher zeigt man Geduld. Und ich wäre dafür, dass wir gleiches Recht für alle, auch mal die Taliban 100 Tage arbeiten lassen und dann erst urteilen, wie schlimm und furchtbar sie sind.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schork.
Ja, danke schön.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit unserem Beitrag Muawiyah contra Imam Hussein, Unrecht contra Recht. Von den 10 Jahren, in denen Hussein a.s. als Imam die Muslimgemeinde lenkte, fallen keine 6 Monate unter die Herrschaft seines Mörders Yazid. Vielmehr ist Hussein ibn Ali a.s. vorher bereits über 9 Jahre lang Imam gewesen, als nämlich Muawiya, der Vater des Yazid, noch an der Macht war. Muawiya hat als Potentat deutlich seinen machtgierigen Charakter demonstriert. Als Imam Ali, Vater Imam Husseins a.s., schließlich zum Kalifen wurde, weigerte Muawiya sich, die Verwaltung von Scham, damaliges Syrien, abzugeben. Anstattdessen zwang er Imam Ali einen langen Krieg auf. Nach dem Märtyrertod vom Imam Ali a.s. hat er diese Politik auch gegenüber dessen ältesten Sohn Imam Hassan a.s. fortgesetzt und ihm einen Friedensvertrag aufgezwungen. Aber nach der Friedenserklärung Imam Hassan a.s. mit ihm hat Muawiyah in einer öffentlichen Ansprache wie folgt gesagt: Bei Gott, ich habe nicht gegen euch gekämpft, damit ihr das Gebet verrichtet, fastet, auf die Hadschreise geht und die Zakatabgabe leistet. Das ist es, was ihr getan habt. Das Einzige, was ich wollte, war, über euch zu regieren. Gott hat mir meinen Wunsch erfüllt, während ihr unzufrieden seid. Dann zerriss Muawiyah öffentlich den Friedensvertrag. Gleich nachdem Muawiyah das Kalifat an sich gerissen hatte, bezog er eine feindliche Position zu Imam Hassan und seiner Familie und den Freunden des Prophetenhauses. Zum Beispiel gab er bekannt: Der Kalif sieht kein Hindernis, jemanden zu töten und sein Eigentum zu beschlagnahmen, wenn er etwas über die Würde und die Tugend des Abu Turab, er meinte Imam Ali, erzählt. Muawiyah hat darauf an alle Gouverneure und Freitagsimame und Leiter des Gemeinschaftsgebetes in den verschiedenen Städten geschrieben: Redet nicht über die Tugenden Ali ibn Abi Talibs Abu Turab. Vielmehr ist es für alle eine Pflicht, ihn nach den Gebeten zu verfluchen. Die Freunde des Prophetenhaus wurden von Muawiyah brutal unterdrückt. Zum Beispiel heißt es bei Tabari: Muawiyah tötete die Schiiten an jedem Ort oder vertrieb sie oder schüchterte sie oder ließ ihnen Hände und Füßen abschlagen und an einer Dattelpalme aufhängen. Er ließ ihre Augen herausholen und machte sie obdachlos. Deshalb hat Imam Hassan a.s. den Freunden des Prophetenhauses gesagt: Solange Muawiyah lebt, sollte keiner von euch den sicheren Ort, an dem er sich befindet, aus der Hand geben. Für den Fall, dass Muawiyah stirbt und wir und ihr noch am Leben seid, bitten wir Gott, dass er uns den Weg weist, uns in unseren Angelegenheiten hilft und uns nicht uns selber überlässt. Gott ist gewiss mit denen, die nach Gottesfürchtigkeit streben und rechtschaffen sind. Nach dieser Empfehlung des Imam Hassan a.s. kamen einige der Persönlichkeiten aus Kufa, Irak, die den Druck von Muawiyah nicht mehr ertragen konnten, zu seinem Bruder Hussein a.s. Sie baten ihn, dass er sie in einem Krieg gegen Muawiyah anführen soll. Aber er sagte ihnen: Mein Bruder Abu Muhammad Imam Hassan hat recht. Solange Muawiyah lebt, muss ein jeder von euch zu Hause bleiben. Wie sein Bruder hatte auch Imam Hussein a.s. erkannt: Wenn sie einen bewaffneten Schritt unternommen hätten, hätte dies bei einem Sieg von Muawiyah mit großer Wahrscheinlichkeit schreckliche Folgen für die islamische Welt und ganz besonders für die Schiiten gehabt. Nach dem Märtyrertod Imam Hassans a.s. schickten die Kufaner laufend Boten und Briefe an seinen Bruder Imam Hussein a.s. und erklärten erneut ihre Bereitschaft, gegen Muawiyah zu kämpfen. Aber wegen der herrschenden Bedingungen gab er wieder dieselbe Antwort wie sein Bruder vor 10 Jahren. Imam Hussein a.s. war gut mit der hinterlistigen Politik und dem erbarmungslosen Vorgehen des Muawiyah vertraut. Daher hat er so lange es eben gegen verhindert, dass Muawiyah und seine Leute einen Vorwand für Aggressionen finden. Er rief die Freunde des Prophetenhauses auf, dass sie das Gleiche tun und verhindern, dass die Umayyaden sie verdächtigen.
Muawiyah ließ Imam Hussein a.s. von seinen Handlangern beobachten. So erfuhr er zum Beispiel, dass die Kufaner nach dem Märtyrertod des Prophetengefährten Hujr ibn Uday ihren Imam häufiger aufsuchten. Da sandte Muawiyah einen Brief an Hussein a.s. In diesen behauptete er, die Rechte des Imam beachtet zu haben und drohte, wenn er, der Imam, nun aber eine List gegen ihn anwenden wolle, werde er das Gleiche tun. Imam Hussein a.s. antwortete: Ich habe keinen Krieg und Feindschaft gegen dich begonnen und ich fürchte mich vor Gott, dass ich dies unterlassen und mich nicht angestrengt habe gegen dich und deine unterdrückerische und ruchlosen Helfer, welche das Unrecht befürworten und Freunde des verbannten Satans sind, vorzugehen. Bist du denn nicht der Mörder von Hujr ibn Uday und seinen Gefährten, diese gottergebene Menschen, die das Gute empfahlen und das Schlechte verwarfen? Obwohl du feste Vereinbarungen mit ihnen getroffen hast, hast du sie aus Feindschaft getötet. Du warst kühn gegenüber Gott und hast das Bündnis mit ihm auf die leichte Schulter genommen. Nachdem Muawiyah seinen Sohn Yazid als Nachfolger ins Auge gefasst hatte und den Treueid für ihn einholen wollte, stellte sich Imam Hussein offen gegen den Kalifen. Muawiyah kam mehrmals nach Mekka und Medina und traf sich mit Imam Hussein und anderen Gegnern. Bei einem dieser Treffen sprach Muawiyah wieder davon, dass er Yazid zu seinem Nachfolger ausgebildet hat und zählte dessen angebliche Vorzüge für das Kalifat auf. Aber Imam Hussein a.s. erwiderte: Willst du den Menschen etwas vormachen hinsichtlich Yazid? Glaubst du, einen Unbekannten oder einen beliebten Menschen zu beschreiben? Oder jemand, der keiner gesehen hat und kennt? Dabei hat Yazid doch sich selber seinen Zustand und seine Ansicht öffentlich demonstriert. Sieh dir an, was er macht. Zum Zeitvertreib hetzt er die Hunde aufeinander los und spielt mit Tauben. Seine singenden Sklavinnen und alle seine Vergnügungen reichen als Zeugnis und du kannst dir seine Beschreibung sparen. Nach jedem Treffen zwischen Imam Hussein von 50 bis 60 nach der Hijra in Medina oder Mekka reagierte Muawiyah mal feindlich, mal milder. Als Muawiyah 60 nach der Hijra seinen Tod herannahen spürte, verschärfte er wieder die Politik gegen seine Gegner. Er sagte in der heiligen Moschee in Mekka vor Imam Hussein a.s. und anderen Gegnern erneut, dass Yazid sein Nachfolger ist und erklärte, dass alle damit einverstanden wären. Aber Imam Hussein und mehrere Persönlichkeiten aus Medina waren absolut gegen das Kalifat von Yazid. Muawiyah wusste, wenn Yazid auf dem Treueid mit Imam Hussein besteht, wird es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihnen kommen und mit vielen Risiken verbunden sein. Deshalb sagte er kurz vor dem Tod zu Yazid: Lass Hussein ibn Ali in Ruhe. Ich hoffe, Gott wird ihn durch diejenigen, die seinen Vater umbrachten und seinen Bruder verließen, aus dem Weg räumen. Wie ich sehe, fordern ihn die Leute im Irak zum Aufstand auf. Wenn du an ihn herankommst, dann töte ihn nicht, denn ich würde ihn auch nicht töten. Aber Yazid hatte nicht die politischen Erfahrungen seines Vaters und beachtete den Rat von Muawiyah nicht. Er wollte daher Imam Hussein mit Gewalt zum Treueid zwingen. Und als Imam Hussein a.s. sich weigerte, verursachte er im irakischen Karbala die größte Tragödie in der islamischen Geschichte.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Jahanias Eshq, eine Welt der Liebe, vorgetragen von Hossein Keshtkar. Weiterhin guten Empfang.
شهادت زنده از نام حسین است، نام حسین است، تا جا بدانه پر زدن، تا جا بدانه پر زدن، شهادت تو در کام حسین است، کام از خورشید تشنه یک جرعه از جام حسین
Es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus Sicht des iranischen Revolutionsoberhaupts, Teil 1. Weiterhin gute Unterhaltung.
Thank you.
Heute hören Sie den ersten Teil der Beitragsreihe Nachhaltige Sicherheitskomponenten aus der Perspektive des Revolutionsoberhaupts, welche die Wurzeln der Unsicherheit in der Region untersucht. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran haben die destruktiven Maßnahmen und Interventionen der USA im westasiatischen Raum zu einem Rückgang der kollektiven Sicherheit und Stabilität geführt. Einerseits haben die Interventionen der USA in der Region den militärischen Einfluss und die Präsenz von Ausländern in diesem Gebiet verstärkt, und andererseits haben diese Interventionen die Sicherheit der Region über regionalen Beziehungen und einem nicht konstruktiven Wettbewerb ausgesetzt. Daher ist einer der wichtigsten Punkte in den Ansichten des Revolutionsoberhauptes zu den Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region seine wiederholte Betonung der Bedeutung und Notwendigkeit, die Wurzeln der mangelnden Sicherheit in der Region zu erkennen. Dementsprechend gehören die Identifizierung des Feindes im Allgemeinen und die Rolle der Vereinigten Staaten in diesem Zusammenhang zu den häufigsten Themen in seinen Äußerungen. Ayatollah Khamenei hat in diesem Zusammenhang viele Stellungnahmen abgegeben und dieses Thema auf drei Ebenen aus unterschiedlichen Dimensionen betrachtet und erläutert. Die erste Ebene ist die historische Betrachtung dieser Interventionen und ihrer destruktiven Auswirkungen auf das Schicksal der Völker der Region anhand von Erfahrungen und Dokumenten. Die zweite Ebene ist die Analyse und Erläuterung der politisch-ökonomischen Seite und der kulturellen Zerstörung, die in den letzten Jahrzehnten durch die Interventionen der USA und ihre Ziele in Westasien erfolgten. Die dritte Ebene ist die Untersuchung der Gründe und Ziele der USA für die Destabilisierung der Region und insbesondere für ihren Widerstand gegen die Islamische Republik und die Auffindung derer Wurzeln. Die universale Sicht des Oberhauptes der Islamischen Revolution Irans zu diesen Fragen zeigt, wie wichtig es ist, die Bedrohungen und Nachteile, die auf die kollektive Sicherheit abzielen, genau zu identifizieren. Der wichtigste der von den USA verursachten Schäden ist die Ausweitung ihres militärischen und politischen Einflussbereichs sowie dem der EU und der NATO in Westasien. In der islamischen Welt, in Zentralasien und im Nordkaukasus, insbesondere in den Nachbarländern Irans. Ayatollah Khamenei betonte die diesbezüglichen Fakten bei diplomatischen Anlässen und Treffen, darunter beim Treffen mit Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, dem Emir von Katar, und der ihn begleitenden Delegation am 12. Januar 2020. Dort sagte er mit Bezug auf die missliche Lage der Region: Die Ursache dieser Situation ist die Schaffung von Korruption durch die USA und ihre Verbündeten, und die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, sich auf eine innerregionale Zusammenarbeit zu stützen. Das Revolutionsoberhaupt hob weiter hervor: Natürlich wollen einige, vor allem jene, die von der anderen Seite der Welt in diese Region gekommen sind, nicht, dass die Zusammenarbeit unter den Ländern der Region ausgebaut wird. Aber das geht sie im Grunde nichts an, und die Länder und Völker der Region akzeptieren derartige Einmischungen und eine solche Vorherrschaft nicht mehr. Er hob hervor, dass die aktuelle Situation in der Region mehr denn je auf eine Stärkung der Zusammenarbeit unter den regionalen Ländern angewiesen sei und nicht von überregionalen Mächten beeinflusst werden dürfe. Sadullah Zarai, Experte und Analyst für regionale Themen, sagte in Bezug auf die Relevanz der in den Reden des iranischen Revolutionsoberhaupts angesprochenen Punkte: Sicherheit ist keine Sache, die eine Gruppe gut und eine andere schlecht finden kann, ebenso wenig wie es niemanden nützt, ein politisches System auszusetzen, bevor es eine gangbare Alternative gibt. Aus Erfahrung weiß man, dass diese Tatsachen bei vielen komplexen Fragen und auf dem Höhepunkt von Krisen die menschlichen und finanziellen Verluste von Völkern und Regierungen angesichts der Verschwörungen der Feinde reduzieren konnten. Diese politische Erkenntnis hat wiederum die Kosten der Feinde drastisch erhöht und sie gezwungen, auch Niederlagen zu akzeptieren. Während des Treffens mit dem irakischen Ministerpräsidenten stellte das Revolutionsoberhaupt Irans ferner fest: Die Amerikaner betrachten entgegen ihren Behauptungen die Demokratie und die derzeitigen politischen Aktivisten im Irak als zu ihrem Nachteil. Die Amerikaner und ihre Verbündeten in der Region sind gegen die Entwicklung des Irak im Rahmen der gegenwärtigen demokratischen Tendenzen und gegen die aktuellen Personen und Strömungen an deren Spitze und sehen diese als negativ für ihre eigenen Interessen an. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans schrieb 2015 zwei Briefe an die Jugend im Westen, in denen er die Notwendigkeit betonte, zu erkennen, warum die Menschheit in einem Strudel von Gewalt und Extremismus gefangen ist. In diesen Briefen weist Ayatollah Khamenei zu Recht auf die widersprüchliche Politik der Vereinigten Staaten und des Westens gegenüber dem Terrorismus und der militärischen Invasion in der islamischen Welt, dem Blutvergießen in Palästina und der Notwendigkeit hin, sich gegen die Ideologie der Gewalt zu stellen. Noam Chomsky, ein bekannter politischer Analyst in den USA, hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Als Paris Ziel von Terroranschlägen wurde, warf er die Frage auf, ob das Ziel der USA darin bestehe, den Terrorismus zu fördern oder diesen zu beenden. Er schrieb: Wenn man den Terrorismus beenden will, muss man sich zunächst fragen, warum es den Terrorismus gibt. Was waren die Hauptgründe und was waren ihre tieferen Wurzeln? Danach muss man versuchen, diese Fragen zu lösen. Kamal Kharazi, der Vorsitzende des Strategischen Rates für Auswärtige Beziehungen Irans, sagte in seiner Rede unter dem Titel »Irans regionale Rolle, Stabilisierung oder Destabilisierung«, die im Juli 2017 im Chatham House, dem Royal Institute of International Affairs, in London gehalten wurde: Es muss geklärt werden, wer in der Region von der Instabilität profitiert und wer versucht, den Status quo zu stabilisieren. Wenn Iran diesen Ländern, Syrien und Irak, nicht geholfen hätte und Bagdad und Damaskus durch den IS gestürzt worden wären, was wäre dann das Schicksal der Region angesichts einer brutalen Terroristenorganisation wie dem IS? Wenn Bagdad und Damaskus gefallen wären, hätten sie dann heute ein sichereres Europa? Dokumenten zufolge haben die US-Geheimdienste mit dem CIA im Zentrum und in Abstimmung mit dem Mossad in den letzten Jahren ihre Aktivitäten verstärkt, um Regierungen zu stürzen und ethnische und religiöse Differenzen in der Region sowie auch innerhalb Irans zu schaffen. Sabotage, Spionage und andere Aktionen der USA und Israels gegen die regionale und inneriranische Sicherheit werden auf verschiedene Weise durchgeführt, darunter die direkte Infiltration mit Spionen, die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für Dissidentinnen und die Ausnutzung von irregeleiteten Personen, um Unruhen zu schaffen, Gerüchte zu verbreiten und die psychologische Kriegsführung zu intensivieren. Der wichtigste Punkt bei der Betrachtung dieser Tatsachen ist, dass für eine erfolgreiche Bekämpfung der Unsicherheit zunächst ihre Wurzeln ausgetrocknet werden müssen. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus Zimmer 5207 und 5208 Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@signparstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.